Ich glaube nicht an Konkurrenz, deswegen ich hasse Sport. Ich hasse nicht Körper, Bewegung oder zu machen, nee. Aber nicht Sport. Mhm. Sport ist besser als jemand zu sein.
Ja, nee, kommt drauf an, welches
Sport. Wenn er schwach heute einen schwachen Tag gehabt hat, deswegen bin ich besser, es ist Blödsinn. Als Künstler, du siehst, wo wachse ich? Und immer das Beispiel, das ich habe euch gegeben, kennst du dich noch erinnern von dem Baum?
Er hat immer die Geschichte erzählt, ein Baum, der wächst und immer schaut, wie groß der Nachbarbaum ist und wie viele Blätter der Nachbarbaum hat, wird immer im Schatten dieses Baumes sein. Ein Baum, der sich überlegt, gestern hatte ich 3 Blätter, heute habe ich 4, hat die Möglichkeit zu wachsen.
All of Me ist der Podcast, der dir ermöglicht, dich selbst zu finden. In mir, meinen unterschiedlichen Gästen, ihren Geschichten, Impulsen, Konzepten und Wahrheiten spiegelt sich alles, was auch in dir ist. Neugierig? Wenn du in der Tiefe Lust hast, dir zu begegnen, dem, was du schon von dir weißt und all dem, was du noch nicht von dir weißt, dann bist du hier goldrichtig. Denn All of Me ist All of You. So vieles, was ich erlebt und erfahren habe, teile ich mit meinen Gästen, die ihre Geschichten mitbringen. Lasst uns zusammen in die Magie des Moments eintauchen, wenn Worte sich mit Gefühlen und inneren Bildern verweben und eine tiefe Verbindung entsteht, wenn deine Geschichte zu meiner wird und wir alle eins werden. Ich bin Cisa Trautmann, Schamanin, Tiertelepathin, Podcasterin, Tochter, Ehefrau, Mutter von 2 erwachsenen Söhnen, Schwiegermutter, Tänzerin, Schwester, Cousine, Freundin, Gefährtin, Partnerin, Sportlerin, Köchin, Zuhörerin oder kürzer, All of Me. Von Herzen willkommen in meinem Podcast. Bevor es gleich wirklich losgeht, möchte ich euch eine Sache ans Herz legen. Wir nennen es Werbung. Ich werde euch Sachen empfehlen, die ich entweder schon lange in mein Leben integriert habe oder von denen ich das Gefühl habe, dass sie richtig gut tun. Nicht nur mir, sondern euch auch. Und heute ist es Edgar Spieker und Soul Motion. Die, die mich kennen, wissen, worüber ich rede oder sind auch schon dabei. Und es geht jetzt um eine Reise auf Korfu. Edgar arbeitet überwiegend in Hamburg, aber macht Workshops überall. Und unter anderem eine Woche auf Korfu, bei der ich auch schon seit vielen Jahren dabei bin. Und ich kann euch das so empfehlen, weil das zu meiner Jahreshygiene quasi dazugehört, eine Woche auf Korfu zu tanzen. Wir tanzen in der Buddha Hall, ein wundervoller Ort. Es gibt so schönes Essen. Die meisten wohnen in Arillas, ein zauberhafter Ort, direkt am Meer. Und es tut einfach nur gut. Wer ein bisschen was über Edgar hören möchte, hört bei Gefühlsecht bei Folge 28 rein. Da wird es dann auch noch ein bisschen konkreter. Und eine Sache lese ich euch vor von Edgars Seite. Auf die Frage, ich kann nicht tanzen, schon gar nicht frei. Weil das denken die meisten. Antwortet Edgar, wer sich fortbewegen kann, kann tanzen. Oft ist es ein eigener perfektionistischer Anspruch, der uns etwas anderes einreden will. Bedenke. Tanzen bedeutet nicht perfekte Körperbeherrschung und ausgefeilte Bewegungsfolgen. Jedenfalls nicht für mich und meine Teilnehmer. Tanzen ist der Ausdruck von Lebendigkeit und Ausdruck dessen, was in uns ist. Entscheidend ist die Feinheit der Wahrnehmung und eine freundliche Einstellung zum eigenen Körper. Und das üben wir. So, und wenn ihr dabei sein wollt, dann könnt ihr das mit 20% weniger buchen, mit dem Code Ich will tanzen in einem Wort. Und das findet ihr bei Edgar Spieker auf der Seite. Das verlinke ich. Und jetzt werdet ihr gleich sehen, wie wundervoll das zu meinem Gast oder meinen beiden Gästen passt. Und freut euch, dass es losgeht.
Herzlich willkommen bei All of Me.
Freut uns, da zu sein. Vielen Dank.
Also, ich bin schwer geehrt.
Freut mich.
Ja, ich habe wundervolle Gäste. Ich habe eine ganz kleine Reise hinter mir. Bin aber sowieso in der Stadt, in der vor allem du, und ich glaube jetzt auch du, ja, lebst. Ich bin in Wien und ich habe die große Ehre, ich bin bei Sami Molchow zu Hause und es ist schon alles wundervoll. Da sagt er jetzt gleich was dazu. Und ich habe die...
Nuriel, den ältesten Sohn vom Sami.
Genau. Und ich habe das vorher alles per E-Mail geschrieben mit Claudia und habe gesagt, ich glaube, dass ihr alle...
Ja.
Die ganze Familie zu All of Me passt und weil ihr so bunte Leben habt und so viel integriert von all dem, wie ihr tatsächlich gedacht seid und deswegen hatte ich ihr geschrieben, es ist mir fast egal, wer alles mit mir am Tisch sitzen mag und Zeit hat, ich freue mich total über jeden und dann hat sie mir geschrieben, dass du, Nuriel,
genau.
Auch Zeit hast und das finde ich zauberhaft. Es kann sein, dass du zwischendurch einmal aufstehst.
Ganz genau, auf meinen kleinen Sohn zu schauen.
Genau, weil den wolltest du jetzt innerhalb von 3 Sekunden ins Bett bringen und da dachte ich schon, wow, wie geht das?
Ja, nein, vor allem nicht, wenn Hai im Haus ist. Dann ist er nur mit ihr.
Sehr schön. Also, lieber Sami, wir fangen mit dir an. Du hast einfach das längste Leben von
uns. Ich habe nur eine Bitte.
Ja.
Etwas deutlicher und langsam reden, weil ich höre dann nicht nur gut.
Okay, gut. Ich gebe mir ganz viel Mühe. Ich komme natürlich aus Hamburg und da verschluckt man so das eine oder andere, aber ich gebe mir viel Mühe. Also ich habe vor ein paar Jahren, ich weiß nicht genau wann, habe ich einen Film gesehen, den einer deiner Söhne über dich gemacht hat. Ich finde den Film aber nicht mehr. Weißt du, wovon ich rede?
Ein Film, der über mich gemacht?
Ja.
Nein, er plant eine Art von Biografie zu machen mit mir, aber ein Film, er hat einen Podcast gemacht.
Nee, das mir. War ein Film über dich und ich war irgendwie total fasziniert. Nuriel, hast du eine Ahnung?
Also es könnten 1 von 2 Sachen sein. Entweder es waren die Filme, die wir über dich gemacht haben als Söhne zu deinem 80. und zu deinem 70. Geburtstag.
Okay.
Und die haben wir wahrscheinlich immer wieder auf Instagram geteilt.
Ach so, das weiß ich.
Und das waren, als wir Kinder eine Art Parodie über Sami gemacht haben, A Day in the Life of the Pantomime Sami Molchow. Und ich glaube, es kann das wahrscheinlich sein, wo wir alle 4 Söhne den Sami gespielt haben.
Ah, nee, leider nicht. Schade, aber ist ja wurscht. Also, wir reden jetzt davon, dass Sami Molchow eigentlich der berühmteste Pantomime ist.
Gewesen.
Ja, und ich mich da rein gefühlt habe, drauf rumgedacht habe, was hast du für ein Leben gehabt und wie ist das, dann auch 4 Söhne zu haben mit deiner zauberhaften Frau Haya, über die reden wir bestimmt auch noch. Da ich selber 2 Söhne habe, liebe ich diese Thematik, Vater, Sohn, was passiert da nicht, was passiert, wenn man einen sehr, sehr berühmten Vater hat, was passiert da nicht und so weiter. Und ich würde am liebsten anfangen in deiner frühen Zeit, Sami, weil natürlich habe ich recherchiert und geschaut, wo kommst du her, was hast du genau gemacht und alles, was ich gefunden habe, kann an mir liegen, fing aber an, als du 10 Jahre alt warst. Es fing an, als du 10 Jahre alt warst,
ja.
Denn mit 10 Jahren hieß es, du wärst das erste Mal Schauspieler gewesen.
Ja, es war damals in Israel eine sehr Kindertheater, also Kinder-Viertheater, aber mit Kindern.
Mhm.
Es kamen damals, der Entstehung von der Stadt Israel, kamen sehr viele von Ausland. Regisseure und nicht alle konnten sich sofort integrieren in den normalen Theatern. Und eine davon, Anski, hat dann ein Kindertheater gemacht, ein Kinderstudio, wurden ausgesucht von der ganzen Stadt, selbstverständlich, hat man mit uns Drama gearbeitet, Dekoration, alles, was mit Theater und Interkulissen vorher gemacht hat. Wir haben zwei oder drei Premieren am Jahr, was sehr viel ist.
Okay.
Und sie wurden in eine offizielle Theater, große Theater, während der Ferien, weil wir haben sehr viel Feiertagen, wurde dann gespielt, wo kamen Schulen und so weiter. Also das war der erste Tritt. Daneben habe ich auch getanzt.
Aber mich interessiert, was du in den ersten 10 Jahren gemacht hast. Oder was war, wie vor, waren, ja, vor dem ersten Mal Schauspieler sein, weil da habe ich irgendwie gar nichts gefunden.
Und das war, es ist sehr schwer zu sagen, weil das war eine sehr aufregende Zeit in Israel damals. Das war genau die Entstehung von der Stadt. Also mit allen Pogromen, mit der Araber, der Konflikte. Von der anderen Seite, ich sage, ich bin die letzte Generation der Pioniere.
Okay.
Danach war schon eine Stadt und das war alles geregelt und in Ordnung. Also, wie soll ich sagen, wir haben damals versucht, Israel zu bauen. Das waren als junge Leute auch, haben wir in Kibbutzim gearbeitet, in verschiedene andere Sachen. Das war eine promilitäre Bildung oder Gruppen, das wir gemacht haben, aber das war nicht nur als Militär dazu machen, das war Gadna, das heißt Jugendbataillon, aber wir haben auch als Volontär gearbeitet, zum Beispiel wir haben der erste beim Totenmeer, der erste Siedlung, wo wir haben eine Hydrokultur gemacht. Das war damals total nicht bekannt. Und warum dort der Hydrokultur? Weil der Erde war zu salzig.
Ja.
Es konnte nicht. Also man hört das pro Militär, aber das klingt so, so militant, aber das war nicht da. Das war einfach, war alles in Richtung, das Land zu bauen, der Wüste grün zu machen.
Zu kultivieren.
Zu kultivieren. Ja, aber wenn Ben-Gurion hat gesagt, ich muss was so in der Wüste gehen, niemand hat gefragt, von wo kommt das Wasser. Sagt, wir finden schon.
Okay, Nuriel nickt. Du kennst die ganze Geschichte oder wie oft erzählt dein Vater?
So oft wir fragen. Er ist nicht derjenige, der seine Geschichte aufdringt.
Ja.
Ganz im Gegenteil, er war, weil du auch vorhin gesagt hast, die Anspielung auf, wie es ist, mit einem berühmten Vater aufzuwachsen. Er hat uns nie spüren lassen, wer er ist, außerhalb eines Vaters für uns zu sein. Das war immer seine Hauptrolle. Ich bin euer Vater, ich bin für euch da. Ich bin nicht der Pantomime oder der Körpersprache oder der Schriftsteller Sami Molcho, ich bin Abele. Abele ist das hebräische Wort für Vater. Und die Haya hat uns immer, hat ihm immer gesagt, das haben wir jetzt in späten Jahren erst erfahren, wieso erzählst du deinen Kindern nicht mehr über deine ganze Karriere und wer du bist und wo du alles warst? Und er sagt, wofür muss ich meine Kinder beeindrucken mit meinem Leben? Wenn sie sich dafür interessieren, dann fragen sie. Und wenn sie mich einfach als guten Vater wahrnehmen, dann ist damit meine größte Arbeit geschaffen. Und erst jetzt in wirklich späten Jahren, wo wir sagen, unser jüngster Bruder will einen Film über meinen Vater machen, hat er lange Interviews, wo er meinen Vater über alles fragt und wo wir alte Zeitungsartikel anschauen. Und natürlich war es uns immer bewusst, aber in die Tiefe sind wir erst jetzt in späten Jahren gegangen.
Und wie ist das für dich?
Ja, weil, schau, mein Leben vorher war nur mein ganzes Leben war nur um Kunst. Man kann nicht ein Solist, wo das waren meine Ideen, meine Inszenierung, meine Darstellung, allein auf der Bühne sein, auf Tournees zu sein. Mein Leben war ganz anders. Das war eine Tournee, die 3-4 Monate gedauert hat. Jedes Mal in ein anderes Land, anderes Kontinent, fast jeden Tag in eine andere Stadt. Also das war kein Platz für Privatleben oder Familie. Das war mein Leben. Mein Leben war meine Kunst. Und ich habe es sehr ernst genommen. Ich habe nie Kompromisse gemacht. Und man nennt das das Primadonna und so weiter. Aber wenn nicht alles korrekt war, bin ich weggegangen. Ich habe nicht gespielt.
Was heißt das, wenn nicht alles korrekt war? David, das ist so ein bisschen laut auf dem Holztisch. Das gibt nachher Ärger von meiner Tontechnikerin.
War nicht alles korrekt. Weil wir haben geschickt Minimum von Bühnengröße, Bühnentiefe, so und so viel Scheinwerfer und so weiter als Minimum. Ich kam da und das war nicht da.
Aber das ist ja nur Äußeres, ne? Das war aber trotzdem natürlich.
Das ist nicht Äußeres.
Enorm wichtig.
Ist genau, wenn du sagst, für mich habe ich es ja versucht zu erklären, ist genau, wenn du sagst, so ein Klavier, ja, ein paar Schwarze funktionieren nicht, aber der Rest funktioniert, du hast genug.
Okay, gut.
Es war nicht, das, deswegen, das war ein Teil der Vertrag, das ist das Minimum, das ich brauche. Weil bei Großet, ich habe 60 Scheinwerfer, die auf mich waren, rundherum und so weiter. Also bei kleineren Städten habe ich das Minimum. Sag mir, ihr habt das nicht, weil du das Respekt zu mir, ich hätte mitgebracht oder vorher abgesagt. Also das war mir egal, ich habe keine Kompromisse gemacht. Weil das ist, war mein Leben, was heißt Kompromisse zu machen? Ich habe das nicht gemacht, um Geld zu verdienen.
Naja. Also, weil das aus
es
von
ist
innen
auch,
kam.
Damit man es auch versteht als Solist mit meinen eigenen Sachen.
Ja.
Das war meine Seele drin. Ja. Es ist nicht, dass ich habe einen guten Text von Shakespeare oder von Molière oder sowas, Musik von dem und dem. Das war alles ich. Das auch, dass ich habe meine Haut nach umgekehrt, außen. Weißt du, sensibel. Es war bebend. Das ist schwer zu erklären. Das war deine Transformation auf der Bühne. Vielleicht auch deswegen, heute, wenn Leute kommen nach 50 Jahren und erinnern sich ganz wach, was sie erlebt haben auf der Bühne. Das heißt, ich habe es geschafft, richtig meine Gefühle, meine Seele rüberzubringen. Und da war kein Platz wie anders. Wenn ich Chaya geheiratet und wir wollten Familie, bin ich ausgestiegen von der Bühne. Es waren volle Häuser und so weiter. Aber ich sage, nein, es geht nicht zusammen. Du musst das echt entscheiden. Entweder Vater oder bist du weiter Pantomime machen. Daneben kann man das, keine von beiden wollte ich daneben machen.
Weil alles nur halb dann gewesen wäre?
Verzeihen?
Wäre alles nur halb? Wär's das,
selbstverständlich.
Ja.
Von Zeit, von alles. Weil ich sehe jetzt, wenn er kann dir erzählen, wann mit einem Sohn, ich habe nachher vier gehabt.
Ja.
Sie kamen schnell eine nacheinander. Wie viel Zeit du brauchst dafür? Wenn du bist jetzt mit deiner Kunst, mit deiner, das ist eine andere Welt, dann hast du keine Zeit für die Kinder. Und ich wollte Vater sein und so war das. Ich habe alles weg und ich glaube, egal wo, ich habe noch hier oder da Seminare gegeben für Körpersprache und so weiter, aber egal, wo sie angerufen haben, ob ich war in China oder ich war irgendwo, ich habe immer die Zeit genommen, sie waren in der ersten Stelle.
Und das hast du auch so empfunden?
Ja, natürlich. Also es war, man erfährt es oder es wird einem erst bewusst in der Schule, wenn man in Kontakt kommt mit anderen Kindern, die andere Eltern haben, die zum Beispiel einen normalen Job haben oder auch selbst angestellt sind oder Firmen leiten, wo sie einfach sagen, dass sie ihren Vater 2 Wochen im Jahr richtig im Urlaub sehen und wo wir einfach Monate und Monate mit unserem Vater waren. Wo wir in der Schule hatten wir 3 Monate frei im Jahr. Wenn diese 3 Monate waren, voll mit uns und auch so. Und er hat uns in die Schule gebracht in der Früh oder abgeholt und das macht einen Riesenunterschied.
Absolut.
Das ist natürlich ein Luxus, den man auch wertschätzen muss.
Ja, was ihr wahrscheinlich auch alle tut.
Natürlich, ja.
Ich komme jetzt trotzdem nochmal, Sami, auf die Frage. Also ich habe ja schon gefragt, was du in den ersten 10 Jahren gemacht hast. Aber mich interessiert da drin am meisten, wie waren deine Eltern? Also was hast du daraus sozusagen gezogen? Wie viel Vertrauen in dein Gefühl?
Also ich habe noch einen Bruder, älter, 4 Jahre von mir. Meine Eltern, mein Vater hat gearbeitet in einer Bank, vorher hat er in einer Import-Export-Firma gearbeitet und hat einen sehr guten Job, hat auch einen Teil selbstständig gemacht. Meine Mutter ist aufgewachsen in Ägypten. Ihr Vater war einer von den Direktoren von der größten Zuckerfabrik, die damals in Ägypten war. Der ganze Dorf war die Zuckerfabrik. Also auch ihre Brüder, alle haben gearbeitet in dieser Zuckerfabrik. Mhm. Also sie ist in Luxus aufgewachsen dort, mhm, mit Personal zu Hause. Also für sie, das war Tennis und Lycée Français und, mhm, und so weiter. Aber sie kam nach Israel. Dann hat angefangen der Zweite Weltkrieg. Mhm. Der Import-Export war nicht mehr da. Mhm. Wegen der U-Boote, der Deutsche oder der Japanische und so weiter. Also die ganze Sache ist im Wasser gefallen. Mhm. Mein Vater war arbeitslos lange Zeit.
Oh, wow.
Mhm. Ja, naja, das war alles, das hat gebrochen. Mhm. Er war arbeitslos lange Zeit. Er hat versucht zu finden, ja, jemanden, wo er kann Buchhaltung machen oder, mhm, sowas. Also ich kann mich erinnern, wo er bis 2 Uhr nachts hat auf private Bücher geschrieben, mhm, gearbeitet und so weiter, um ein bisschen hier oder da. Später hat er einen Job bekommen in einer Bank und so weiter. Mhm. Es ging besser. Er war streng.
Ja.
Wir kommen von spanischer Abstammung. Mhm. Ja, und das war eine spanische Grande, wie man sagt.
Okay.
Immer, mhm, aufrecht gegangen, immer.
Contenance.
Contenance. Meine Mutter war. Beide haben sehr viel Gefühle zueinander.
Okay.
Sehr viel Gefühle, sehr viel Aufmerksamkeit. Mhm. Immer kam er mit einer kleinen Blume. Immer hat er gesprochen von meiner Freundin. Mhm. Und meine Frau, wie damals war, sie war eine Hausfrau. Mhm. Aber sie hat Klavier gespielt. Sie hat gerne sozusagen, sie hat gesungen. Sie war eine. Beide waren im Prinzip sehr positiv.
Ja.
Mein Vater hat sehr viel Literatur geliebt, mhm, sehr viel Philosophie, und das hat uns, besonders mit mir, mit meinem Bruder weniger, mhm, gesessen und philosophiert und über die Bücher und über verschiedene andere Sachen. Mhm. Er hat geliebt Tolstoi. Mein Vater war auch Vegetarier, mhm, wurde damals, das war ungewöhnlich.
Ja, sehr.
Also ich bin aufgewachsen in vegetarische Familie,
okay,
mhm, im Prinzip. Mhm. Aber das waren hausvolle, liebevolle, immer positiv. Der andere Seite, in dieser Zeit in Israel, als Kinder, mhm, wir haben viel Freiheit. Mhm. Wir waren viel draußen. Mhm. Zu Hause ist man gekommen, Schulaufgaben zu machen, zu essen, zu schlafen. Mhm. Alles anders war immer draußen. Schönes Wetter, schönes das. Und wie gesagt, mit Jugendbewegung und so weiter war immer eine Beschäftigung. Aber zu Hause war immer positiv. Ich glaube, du kannst dich noch erinnern. Mhm. Ein bisschen.
Ja, natürlich. Ein kleines Haus, so ein Platz, und wir waren immer, wir sind hingekommen zum Besuch, mhm, haben immer Saber Mark und Saber Victoria geküsst, Hallo gesagt und dann sofort rausgelaufen und gespielt. Mhm. Und die Nachbarschaftskinder waren auch dort, und es war wirklich immer, das Leben war auf der Straße.
Mhm. Ich habe damals ein bisschen Komplexe gehabt, weil wir waren in der Umgebung, wo jemenitische Sachen gehabt. Jetzt, der Haus, also der kleine Wohnung, mein Haus. Der Haus wurde eigentlich geplant und zu bauen von meinem Vater. Mhm. Er hat angefangen.
Ja.
Und dann haben angefangen die Unruhen mit den Arabern. Mhm. 38 war Unruhen und so weiter.
Ja.
Und er musste aufhören, mhm, mit dem Bau.
Ja.
Dann kam der Zweite Weltkrieg. Mhm. Und wir haben, dann hat er das, was schon gebaut, schnell als wohnhaft gemacht.
Ja.
Dass wir haben dort gewohnt. Mhm. Später war der Zweite Weltkrieg, mhm, arbeitslos, konnte er nicht weiter. Mhm. Und so weiter. Aber dann hat er verkauft die Rechte und man hat gebaut nach seinem Plan. Was kann ich noch erzählen?
Naja, du sagtest, du hättest ein bisschen Komplexe gehabt.
Alter, Komplexe habe ich gehabt.
Weil nicht fein,
nein,
genug war?
Nein, nein, nicht wegen das. In meiner Umgebung,
ja,
alle Jemeniten haben zwischen 8 und 14 Kinder.
Ha, okay.
Wir waren nur 2.
Oh ja,
mhm. Da hat man manchmal so schlechtes Gewissen. Sagt, warum sind wir nur 2?
Okay.
Ja, mhm, weil und es war immer 14, 8, 7, weißt du, das war immer große Familien.
Okay, und hast du das auch ein bisschen bewundert?
Ja, wir waren immer mit alle anderen Kinder und so weiter, aber ja, wir waren nur 2.
Ja, ja, weil
aber
ich
heute habe ich 4,
ja,
was hier war. Schon fast eine sozial,
ja, schon
angesehen.
Sozial,
genau. 4 Kinder,
ja,
ihr Arme. Sag, mhm, nein, glücklich, mhm, nicht arme.
Aber war das schon wie ein Vorbild für dich? Also ich weiß, dass meine Mutter das auch in einer anderen
ich
Familie...
Ich habe nie Vorbilder gehabt. Man hat gelebt,
ja,
die Sachen.
Aber man hat ja auch unbewusst, denkst du, wow, das möchte ich auch.
Ja, weil meine Mutter bei der Geburt hat sie sehr gelitten von Schmerzen und so weiter und sie konnte es nicht vertragen. Oh. Also sie wollte nicht mehr. Mhm. 2 war das Maximum. Mhm. Und okay, sie haben das akzeptiert, aber wir waren nie zu zweit.
Mhm. Wie schön, ne?
Ja, weil wie gesagt, da in Israel sind offene Türen.
Ja.
Ich kam hier nach Europa, erste Mal. Das war für mich ein Schock. Mhm. Ich sage, ich sehe keine Kinder auf der Straße. Wo sind die Kinder?
Mhm. Und du bist trotzdem geblieben.
Was?
Du bist ja geblieben.
Nicht nur, es ist auch geblieben bis heute. Du siehst keine Kinder.
Ja.
Im Kinderplatz.
Mhm. Ja.
Aber in Tel Aviv, wenn du gehst, du siehst überall, das ist alles Kinder auf der Straße, Kinder spielen, Kinder das, nicht nur Kinder im Kinderplatz. Es lebt.
Mhm. Ja. Und wie viele Kinder habt ihr denn heute? Du bist Noel, du bist der Älteste.
Ich bin der Älteste, genau.
40, glaube ich, oder?
Ja, ganz genau. Mhm. Ganz genau. Und ich habe einen Sohn, der jetzt im Jänner 2 wird und das ist das erste Enkelkind.
Ah.
Und mal schauen, wann die nächsten nachmachen.
Ah, okay, gut. Wobei euer Vater ja auch relativ erwachsen schon war, als er überhaupt Vater geworden ist.
Ja, und es war auch eine sehr bewusste Entscheidung, Spätvater zu werden.
Aha.
Also ich habe es immer geschätzt, wie viel Zeit meine Eltern miteinander verbracht haben, bevor sie Kinder bekommen haben.
Mhm.
Teilweise war das, weil es einfach so lange gedauert hat.
Mhm.
Aber wir haben immer gesehen, ein Paar, das wirklich zusammen ist und dann auch einmal 7 Jahre oder 10 Jahre verheiratet sein kann, das ist wieder ein anderer Lebensabschnitt.
Unbedingt. Mhm.
Und danach weiß man, hoffentlich, diese Beziehung ist eine Lebensbeziehung.
Mhm.
Wir haben viel durchgemacht, wir können über alles offen reden und wenn jetzt ein Kind reinkommt, ist das so ein Liebesbeweis und es ist so ein On-Top-Goodie und nicht eine Rettung oder nicht
ein Pflaster.
Ganz genau. Mhm. Und ich wollte, ich glaube, wir sind auch fit und wir leben heutzutage länger und ich glaube, jeder seins, aber ich hab mir gesagt, mit 40 bin ich vielleicht im ersten Drittel meines Lebens.
Mhm.
Und das ist eine gute Zeit, jetzt mein erstes Kind zu bekommen.
Ja, unbedingt. Toll. Und wie sehen das denn deine Brüder? Also was verbindet euch in dem gemeinsamen, also wir sind alle Söhne dieser Eltern. Was ist so euer,
was habt ihr gemeinsam? Wir lieben unsere Eltern, wir schätzen unsere Eltern, wir reden oft miteinander, was für ein Glück wir haben mit solchen Eltern und wie wir dann auch als Eltern sein wollen zukünftig.
Mhm.
Was wir daraus lernen können. Nicht nur auch Eltern uns gegenüber, sondern auch als Elternpaaren so wie Sami und Haya und ihre Liebe zueinander.
Mhm.
Auch das als Vorbild zu sehen.
Ja, was zeichnet sie da aus? Also, weil im Zweifel ist es ein bisschen anders als das, was du bei deinen Freunden früher gesehen hast.
Ich glaube, es war immer schon diese Offenheit.
Ja.
Wie der Sami sagt, dass auch in Europa oft Sachen unter den Teppich gekehrt werden oder hinter geschlossenen Türen passieren andere Sachen. Es gibt diese ganzen Sprüche, die auch aus einem Grund da sind, wo man dann sagt, in Israel sind es offene Türen. Meine Frau hat oft gesagt, wieso streiten sich deine Eltern, sie in Hebräisch laute miteinander gesprochen haben. Ich habe gesagt, sie streiten sich gar nicht.
Ja,
sie lieben sich und sie setzen sich auseinander mit Themen, die ihnen wichtig sind und die ihnen am Herz liegen.
Mhm.
Und die Paare, die nichts sagen oder diese unterschwelligen Bemerkungen geben, du siehst, da baut sich was auf, das nicht ausgesprochen ist. Und darum war vom ersten Tag auch mit meiner Freundin, jetzt Frau, wir reden offen über alles.
Okay.
Und wenn wir uns dadurch streiten müssen, weil es etwas ist, das uns wichtig ist, dann führt es zu einer stärkeren Beziehung in der Zukunft. Und dann müssen wir darüber sprechen. Und das habe ich sehr gelernt, ja.
Ja. Und hast du überhaupt das Wort Streit dann dafür? Oder ist es einfach nur zu sagen, wie es einem geht, wie man fühlt, dem anderen das mitzuteilen?
Ich meine, ein Streit ist ja eine Auseinandersetzung, ist ein Konflikt und man kann sich nach einem Streit versöhnen, weil das Versöhnen ist ja auch was sehr Schönes.
Mhm.
Aber wenn es bei einem Streit bleibt oder einer Frust, dann ist es ein Problem.
Ja, aber es bleibt ja nicht aus. Also
ja, genau. Also die Haya sagt immer, wenn ich und Sami uns nicht mehr streiten, lassen wir uns scheiden, weil dann ist uns alles egal. Und sie haben es eher als Streit in was Positives umgesetzt, als was Negatives.
Okay.
Weil du streitest, weil dir die Sache wichtig ist.
Mhm.
Ja, weil naja, und das Gärchen sagt, es ist mir egal, ich bin schon gleichgültig, was der Partner macht.
Ja.
Nur die Streiterei ist nicht das, mit sehr viel Offenheit. Mhm. Das heißt, okay, wir sind verschiedene Sachen, es gibt Reize. Wo ist die Lösung?
Ja.
Wo finden wir einen Kompromiss?
Ja.
Weil manchmal ist es ein Kompromiss. Mhm. Gewisse Sachen gefallen mich nicht, aber ich muss lernen, damit zu leben.
Ja.
Ja, wie viele Sachen. Mhm. Aber Sachen, die nicht ausgesprochen, bleiben drinnen. Mhm. Entweder verursachen sie dann Magenprobleme, ja, oder das ist ein Gift, die gärt. Mhm. Und dann, wenn diese unterschwellig der Aggression kommt, ist viel viel schlimmer, weil du verstehst nicht, warum.
Ja.
Warum plötzlich der Partner spuckt Gift die ganze Zeit.
Ja.
Also immer bring auf den Tisch. Mhm. Es heißt auch zu lernen, sich auseinanderzusetzen mit Problemen. Weißt du, nicht verdrängen, sondern sei brav genug, um dich dazuzustellen. Mhm. Finde einen Weg. Es gibt nicht eine richtige Antwort.
Nee.
Damit ist Offenheit und Toleranz gegenüber. Und das ist schön, dass das auch aufgenommen so. Mhm.
Und das sehen deine Brüder wahrscheinlich genauso, ne?
Ja, ganz genau.
Aber es ist ja trotzdem eine Typsache. Also braucht es nicht auch eine gewisse Extrovertiertheit dafür?
Es hat mit extrovertiert nichts zu tun.
Nee?
Das alte Gefühle zu zeigen ist für mich normal, das ist mit extrovertiert.
Okay, aber
extrovertiert ist zu Show zeigen.
Ah,
das ist ein Unterschied. Mmh, es ist nicht zu Show zeigen, aber ich zeige meine Gefühle. Aber akzeptiere ich auch, dass der andere anders empfindet.
Ja.
Der vielseitig muss man akzeptieren. Toleranz, auch Freiraum der Partner zu geben. Mhm. Wir haben immer, auch wenn sie Kinder waren, immer mit sie befragt, wo wir fahren, was das. Gefällt dir das, was du anziehst, oder willst du was anders? Mhm. Also wir haben immer ernst genommen, die Kinder. Mhm. Nicht wir entscheiden, sondern wir entscheiden. Sehr verständlich, du hast als Eltern gewisse Verantwortung.
Ja.
Nicht alles ist erlaubt.
Ja.
Das heißt, es gibt Grenzen und Kinder müssen auch Grenzen lernen.
Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen.
Ja, es gibt Grenzen, das ist klar.
Ja.
Aber jetzt zum Beispiel mit meinen Enkelkindern, ich bin derjenige, der Grenzen gibt. Aber wir kokettieren auch damit, weil er muss auf die Grenzen gehen.
Ja.
Er muss provozieren auf der Grenze, das weiß ich. Aber er muss auch jemanden haben, dass er provozieren kann.
Ja.
Er nimmt zum Beispiel meinen Stock.
Ja.
Er weiß, das ist nein. Ja, ich brauche das. Und er sagt, nein. Aber kommt immer mit der Hand. Und dann kommt er von rückwärts. Er sagt, ja, dann, nein, ja. Und dann schnappt er das und rennt weg.
Oh.
Weil er weiß, ich kann nach ihm nicht rennen.
Oh, okay.
Ich zeige Intelligenz.
Ja, na klar.
Schau, ich zeige dir ein Beispiel. Meine Kinder in der Schule, wie alle Kinder, es war dort eine Süßigkeitsautomat und so weiter, und haben gebrochen. Wie sagt man, irgendwo ausgebrochen, um gewisse Zucker rauszubringen. Ich war daneben und ich sage, das könnt ihr nicht machen, wenn ich dabei bin. Ich gehe raus. Ja? Nicht vor meinen Augen, ich kann das nicht. Danach habe ich sie erklärt, aber erstmal hat mich gefreut, dass sie über die Grenze gehen.
Dass sie es dir zeigen.
Ja, aber dass sie gehen auch über die Grenze.
Ja.
Ja, aber nicht verstecken.
Nee, genau.
Ja. Aber nachher habe ich das erklärt mit den Kindern. Es ist schön, dass die das gemacht und so weiter, aber muss ich verstehen, jemand muss zahlen dafür. Der Arme, der muss zahlen, hat nicht viel Geld, aber er ist verantwortlich. Glaubt ihr, das ist richtig? Und so weiter. Also, wir haben darüber gesprochen und nicht nur einfach nein. Sondern versuch auch zu erklären, warum.
Ja.
Wenn ich stelle das und so weiter der Grenze, dann erkläre ich ihm, ich kann nicht gehen. Und dann bringt er das mir.
Und wie ging die Geschichte dann aus, als er mit dem Stock losmarschiert ist?
Er bringt es mir dann zu mir.
So, siehst du.
Ja, und schau, dann ist das gut und so weiter. Und ich sage ihm, danke, jetzt kann ich aufstehen.
Okay, und dann ist das Spiel vorbei.
Ja, dann findet man eine andere.
Ja.
Es ist nie vorbei.
Nee. Ah, herrlich.
Aber weißt du, wenn du keine Gegner hast, gibt nicht etwas Schlimmeres. Du fährst in ein Vakuum.
Du meinst kein Gegenüber, ne?
Gegenüber.
Also, wo du eine Grenze fühlen kannst, ne? Mhm.
Weißt du, das ist hier deine Grenze, das ist meine Grenze.
Ja.
Mein letztes Buch ist Territorium ist überall.
Ja.
Und darüber ist auch die Grenzen von jeder.
Ja.
Wir leben zusammen, aber es gibt auch gewisse Grenzen.
Ja. Naja, und ich glaube, ihr seid auch ein Paar oder eine Familie, die sehr viel Räume den anderen auch geben kann.
Sehr viel Freiraum geben.
Genau, weil das ist ja auch was eher ungewöhnliches.
Aber Freiraum ist nicht sozusagen, was in Amerika war, in der Erziehung war sehr populär, anti-autoritär.
Nee.
Es ist nicht gut, man muss auch eine autoritär sein.
Ja.
Wir leben so, das sind die Strukturen in der Natur, das sind die Strukturen überall.
Aber ihr habt eben, glaube ich, diese Chance genutzt und wart euch einig, mehr oder weniger, wahrscheinlich mal so, dass jeweils der andere eigene Räume braucht,
ja,
die jetzt vielleicht auch nicht immer gesellschaftskonform oder, sondern die ja, das war für euch wichtig, eigene Räume zu haben, zu leben, und das hatte nichts damit zu tun, dass ihr nicht als Paar und als Familie...
Ich habe nie, was der Nachbar denkt, vor meine Kinder. Ja, das war mir egal, was der Nachbar denkt.
Ja.
Außer ich störe ihm und dann muss ich irgendwo selbstverständlich schauen, wie kommen wir zu einer Sache, weil Kinder müssen auch lebendig sein.
Oh ja, ja.
Ich möchte nicht Kinder mit 40 haben. Ich meine, er ist kein
Kind. Ein 40-jähriger altes Kind.
Ich meine, wenn die Kinder klein sind und plötzlich sind erzogen wie 40-Jährige. Weil ich sehe hier, sie kamen dir, wir sagen, machen einen Diener, geben dir die schöne Hand.
Oh. Also, ja, mal einen Handkuss.
Ja. Also, das ist nicht das.
Ja. Und haben deine Eltern das auch so schon?
Wir haben diese Regel in Israel nicht gehabt. Das war alles sehr offen.
Okay. Also, das heißt, irgendwelche alten Regeln, was es jetzt vielleicht hier bei uns eher in Europa gibt, die auch von der Kirche vorgegeben sind, von der Gesellschaft, was sein darf, was nicht, gibt es ja wahnsinnig viel Reglement.
Es war für mich bei mir mehr als allgemein in Israel, weil, wie gesagt, der spanische Grande von meinen Eltern und so weiter, das war immer, weißt du, dass wir haben gegessen mit Gabel und Messer und das war immer der Tisch gedeckt und so weiter. Also waren gewisse Regeln von Ästhetik, miteinander, aber sonst war, es gibt in Israel kein See. Wir sprechen alle bis heute mit alle nur du. Ich war der Erste, der Professor, der dann hat mir gesagt, was, die Schüler sprechen mit dir mit du? Und ich sage, warum nicht?
Es gibt keine Hierarchien?
Was?
Gibt es keine Hierarchien?
Keine?
Hierarchie.
Hierarchien?
Ich glaube, es gibt Hierarchien.
Selbstverständlich gibt es aber Hierarchie. Das war der Respekt zu mir, trotz du, wegen meiner Kenntnis. Aber nicht wegen er ist ein Professor, musst du so oder so. Nein. Gerade beim Schauspiel, weißt du, du gehst in seine Seele. Weißt du, du gehst unter der Haut. Und dann mit der Befremdung, es funktioniert nicht. Selbstverständlich, du kommst nah, aber der Respekt war da wegen meinem Wissen, wegen meinem Können. Aber nicht wegen Hierarchie, das, was ich meinte. Das.
Und fiel euch das dann oder dir das dann schwer? Also, dass es Hierarchien gibt und dass man irgendwie sitzt und so weiter?
Ich habe, wie der Sami sagt, wir sind immer mit Respekt aufgewachsen, aber auch immer auf einer Augenhöhe. Und auch heute, wenn Neni ist mittlerweile ein sehr großes Unternehmen, wir haben 600 Angestellte, wir sind in 13 Ländern, wir haben immer auf Augenhöhe gearbeitet, immer vorgegeben, das ist unsere Vision, die wollen wir mit euch teilen, so und so muss man gewisse Sachen machen, aber wenn was ist, du kannst mich anrufen, du kannst beschreiben, du kannst offen und ehrlich reden, und wir haben viele Mitarbeiter bei uns, die seit dem ersten Tag vor 15 Jahren noch dabei sind, was heutzutage nicht mehr so normal ist, und das ist, weil wir nicht auf dieses Höflichkeit, wenn ich aufgewachsen mit, man sieht eine ältere Person. Und auch ich, wenn ich der Chef bin, und wir haben jung gestartet, ich war ein junger Boss. Weißt du, ich war damals, mit 22 haben wir die Firma gegründet mit der Haier.
Mhm. Magst du mal ganz kurz was dazu erzählen? Also ich denke, die meisten wissen, was das Nini ist, aber das
ist ein,
habt ihr entwickelt.
Ja, es ist ein Gastronomieunternehmen, das Family Made ist. Es ist ein Familienunternehmen. Mhm. Es geht um Essen, Leute miteinander verbinden. Es geht um Supermarktprodukte, die auf höchstem Niveau gemacht sind. Es geht einen Teil dieses orientalische Lebensflair in Europa zu verbreiten.
Ja.
Und
was ja phänomenal gelungen ist, würde ich mal sagen. Ich bin Fan. Mhm.
Danke, danke.
Wie viele und Restaurants gibt es?
13.
Mhm, ja. Und das war, glaube ich, hatte eben mit diesen Räumen zu tun, dass dann Haya, versuch du es mal zu erklären, irgendwie dachte...
Wie wir angefangen haben?
Ja.
Im Prinzip, die Haya war stolze Mutter von 4 Kindern und als sie auch immer gefragt wurde, also ich hatte einen Mann, ist Professor Sami Molcho oder Pantomime Sami Molcho, was ist dein Job?
Ja.
Sag ich, ich bin selbstständig, ich manage 4 Kinder.
Ja.
Und dann sind die 4 Kinder irgendwann erwachsen und sie steht mitten im Leben, sie war 50 und hat gesagt, was jetzt?
Ja, genau.
Und dann haben wir gedacht, ja, was hast du schon immer mit Leidenschaft gemacht? Was ist, wo liegt deine Leidenschaft, wo liegen deine Talente? Und es war immer Gastgeberin sein, kochen, Familien miteinander zu verbinden.
Warte mal ganz kurz, da steht sie jetzt gerade und braucht was.
Babyphone, wo ist der? Oben habe ich einen gesehen, wo ist der zweite?
Ich höre ihn sowieso, ich muss es nachher suchen. Ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich, wird es geladen im anderen Zimmer. Ich such's.
So, also wir sind mitten im Leben der Molchos.
Viele, ich würde nicht sagen, geben da auf, aber für viele endet da irgendwie das Karriereleben und die Mütter probieren ihre Kinder immer wieder zurückzubekommen, was ihre große Aufgabe war für so viel Zeit.
Ja, gerade wenn du so viele Kinder hast.
Und es ist deine Identifikation, aber... Ja. Und dann hat die Haya einfach den Mut gehabt, wirklich was komplett Neues zu starten, in ein Geschäftsleben einzutauchen, das sie noch nicht davor kannte und hat uns gefragt, ob wir da unterstützen wollen. Und die Idee war am Anfang wirklich nur ein Jahr mitzumachen. Mhm. Wir haben Wirtschaft studiert, Eventmanagement, verschiedene andere Sachen. Ich dachte, wieso nicht?
Mhm. Habt ihr alle passend, in Anführungszeichen, passende Sachen dazu studiert oder seid ihr
einfach reingeworfen? Einfach mit reingeworfen. Also natürlich mit einem... Du kannst eine tolle Köchin haben, aber es muss auch jemand mit einem Teil Wirtschaftswissen hineinkommen, muss ein anderer mit vielleicht Koordination und Operations mit reinkommen. Aber viel lernt man einfach auch.
Ja.
Wenn die Startup-Mentalität von heute ist einfach Learning by Doing. Eine Idee haben, eine Vision und du lernst, wie sie die umsetzt.
Das stimmt und trotzdem ist es ja nicht so leicht, sondern es ist ja ein Riesenkomplex und es braucht natürlich dann in dem Fall auch alle Individuen und würdest du sagen, da seid ihr aber durch die Art und Weise, wie ihr groß geworden seid, darauf sowieso gut vorbereitet?
Ich glaube, bei uns, und das ist auch etwas, was wir von unseren Eltern mitbekommen haben, ist einfach die Reduktion vom eigenen Ego. Und wenn du dich vom Ego etwas entfernst, dann kannst du mehr in der Gruppe denken. Mhm. Und wir haben uns immer gegenseitig unterstützt und immer geschaut, wer ist in welcher Position am besten. Mhm. Und auch da, auf einem Level. Mhm. Auch wenn der Elon der CEO ist und er ist der Jüngste.
Aha.
Anfangs war ich der CEO, natürlich. Ich bin der Älteste, ich muss der CEO sein. Aber dann haben wir uns gedacht, nein, gar nicht.
Ah, das ist aber jetzt spannend.
Mhm. Nur weil ich der Älteste bin, heißt es nicht, dass ich das Recht habe, die Firma zu führen.
Per se, als Erstgeborener.
Ja, oder einfach, gell, du bist älter, du weißt mehr. Also auch generell, es war für uns schwer damals, als junge Leute wahrgenommen zu werden oder ernst genommen zu werden. Was kannst du schon mit deinen Jahren wissen?
Ja, ist auch spannend, ja.
Ich führe mit der Haya und mit dem Elio das Unternehmen seit 4 Jahren. Du kommst erst jetzt rein. Wie kannst du Geschäftsführer sein? Aber er hat einfach das strategische Denken. Er hat einfach die Willpower reingesteckt. Und er hat sich bewiesen, bis heute noch, jetzt 15 Jahre später, er ist der perfekte CEO. Okay. Und ich bin eher der Kreative und ich überlege mir andere Sachen. Und der Elio hat auch lange seine Position gesucht, führt jetzt das Franchise mit extremen Erfolg und wir sind jetzt auch alle, wow, wie gut man das eigentlich machen kann. Mhm. Und das hat nichts mit Ego zu tun, das hat einfach damit zu tun, fördern wir uns gegenseitig und schauen wir, dass wir zusammen wachsen.
Mhm. Okay, und war das denn, als ihr klein wart, so leicht? Das klingt jetzt ja leicht, erstmal. Aber ich stelle mir jetzt vor, mit 4 Söhnen, also ich habe 2 und ist ja was anderes mit Söhnen als mit Töchtern, weil die das Thema Konkurrenz, nachher Testosteron, alles, was das befeuert, Wettkämpfe.
Nein, es ist schwer zu erklären, wo die Wurzeln dieser ja, Behavior herkommt.
Ja.
Aber nein, wir waren nie in Konkurrenz miteinander. Ganz im Gegenteil, wenn wir geskateboardet haben. Weil wir waren viel auch Straßen, wie gesagt, und haben dann geskatet. Und dann hat mein Vater auch gesagt, auch nimmt den Jüngsten mit. Mhm. Auch wenn er noch nicht so schnell ist, noch nicht so gut. Mhm. Und anstatt anzugeben, wie wir es können, haben wir geschaut, wie können wir es ihm beibringen. Mhm. Und wenn er dann einen Trick geschafft hat, wo wir viel länger dafür gebraucht haben, waren wir nicht neidisch und haben dann gesagt, okay, jetzt muss ich ihm zeigen, ich bin doch der Ältere und Stärkere. Wir waren stolz. Mhm. Wow, wie schnell du das gelernt hast und wie viel Mut du gezeigt hast. Mhm. Ja.
Ich kann denn dazu sagen, ich glaube nicht an Konkurrenz, deswegen ich hasse Sport.
Ah, okay.
Ich hasse nicht Körper,
ja.
Bewegung oder zu machen, nee. Aber nicht Sport. Mhm. Sport ist besser als jemand zu sein.
Immer, ja.
Ja,
naja, kommt drauf an, welchen
Sport. Wenn er schwach heute einen schwachen Tag gehabt hat, deswegen bin ich besser, es ist Blödsinn. Mhm. Als Künstler, du siehst, wo wachse ich? Mhm. Und immer das Beispiel, das ich aber euch gegeben, kennst du dich noch erinnern von dem Baum?
Ja, er hat immer die Geschichte erzählt, ein Baum, der wächst und immer schaut, wie groß der Nachbarbaum ist und wie viele Blätter der Nachbarbaum hat, wird immer im Schatten dieses Baumes sein. Ein Baum, der sich überlegt, gestern hatte ich 3 Blätter, heute habe ich 4, hat die Möglichkeit zu wachsen.
Wundervoll.
Aber das war die Philosophie,
ja.
Dass du sagst, wo sie... Und jeder, auch zu Wechsel zum Beispiel, schau, er hat studiert Wirtschaft, aber plötzlich hat gefunden, das ist nicht meine Welt, die Ziffern. Mhm. Er ist kreativ, er macht Hüte und das geht sehr, sehr gut. Er ist kreativ in die ganze Public Relation und so weiter, das er macht. Mhm. Der CEO hat studiert Theater in London. Er ist gekommen hier, hat gesehen, die Brüder und die Familie, und ich möchte probieren. Hat sich plötzlich entwickelt, dass er gut in Mathematik, er ist gut in Pläne machen, er ist gut in... Ich habe nicht gesagt, oh ja, aber du hast Theater studiert, warum hast du das nicht weitergemacht? Ist egal. Weil wir sind mit vollen Einflüssen, wie ein Zwiebelblätter. Er hat studiert Wirtschaft, weil alle seine Freunde sind gegangen, nach London Wirtschaft zu studieren. Aber er hat gefunden, das ist nicht meine. Er sagt, wunderbar, dann wechsel. Die Angst vor Veränderung ist ein großes Problem von vielen Leuten.
Ja.
Sie bleiben stecken in etwas, das ist nicht ihre eigene, nicht ihre Seele da. Dann können sie nicht glücklich sein.
Ja, aber man muss ja das auch finden.
Ist okay, aber gib die Chance.
Ja.
Was heißt finden? Wenn er ist gezwungen, weiter zu konsequent das zu machen, sagt nein, das gefällt dir nicht, suche.
Ja.
Schau, wo deine Seele fliegt, weißt du das?
Ja. Aber wäre es für euch auch okay gewesen, wenn die Kinder jetzt, weiß ich nicht, alle halbe Jahr oder einmal im Jahr die Ausbildung wechseln und dass das quasi der Sport wird?
Ist okay, aber solange ist gekommen, warum wechselst du?
Ja. Okay.
Ja? Du wechselst, weil du findest keinen Boden unter deine Füße. Weil irgendetwas musst du mehr lieben als der anderen. Wenn alle sind gleich für dich, hast du ein Problem. Sachen können nicht gleich sein für dich.
Ich glaube, wir sind auch aufgewachsen durch Sami mit Übungen und etwas zu Ende bringen.
Ah, das
Sami hat
wichtig,
immer trainiert. Er war stundenlang hat er trainiert, um seine Pantomime auf der Bühne perfekt zu meistern.
Yeah.
Und ich glaube, das Skateboarden zum Beispiel, so ein Einsersport, das heißt, wo du nicht, wie gesagt, jetzt Sport gegen andere machst, sondern wo du einfach dich verbessern musst in dem eigenen, war immer, dass du fällst hin, du schaffst es nicht, aber du probierst es wieder, du visualisierst es in deinem Kopf, du schaust dir vielleicht ein Video an, wie es vielleicht gehen könnte und du übst und irgendwann schaffst du es und dieses Gefühl des Erfolges, nachdem du so lange probiert hast, das als junges Kind zu lernen, das hilft dir in deinem Leben weiter. Ja, wo du weißt, auch bei schwierigen Zeiten, wenn du dran bleibst, dann schaffst du es.
Ja.
Und da musst du natürlich mit Leidenschaft gepaart werden, dann kannst du großartige Sachen schaffen.
Genau, aber das finde ich eben spannend, diesen, wann ist es Leidenschaft und wann ist es auch nur ein Frust, dass ich nicht schnell genug irgendwas kann und dann springe ich zum Nächsten.
Mach es nicht, weil du willst etwas beweisen. Mach etwas, weil deine Seele dort ist.
Ja, ja. Mhm.
Leidenschaft, ich kenne keine Erfolgsperson ohne Leidenschaft. Ich habe noch nie getroffen.
Nee, sehr schön. Und wie habt ihr dann die Kinder beobachtet oder gefördert? Weil jedes hat ja eine eigene Leidenschaft, eine eigene Seele.
Haben wir ihm den Raum gegeben.
Und habt ihr euch da besprochen, also du und Haya?
Wir haben nicht geplant, wir haben gesprochen mit den Kindern.
Ja, okay.
Nicht ich und Haya haben wir gesprochen.
Nee, ja.
Nein, das ist ein Unterschied.
Ja.
Ich plane nicht das Leben von meinen Kindern.
Nein.
Deswegen hat er gesagt, warum erzählst du nicht von dir? Ja. Er sagt, das war mein Leben. Sie müssen ihr Leben. Ich möchte nicht sie beeinflussen durch das, was ich erlebt habe, das, was ich das... Ja, ich weine die ganze Welt. Aber sie hat mit der... Weißt du, dass, wenn ich ausgestiegen von der Bühne und ich habe die Professur genommen im Max-Reinhardt-Seminar, in ihren Geburtstagen habe ich nie etwas gespielt vor den Kindern. Ich habe eingeladen an Clown. Ich habe, und sie haben gezittert, wir kommen zusammen im Molchow. Ich bin raus auf das Zimmer gegangen, spiel mit den Kindern. Hat mit mir nichts zu tun. Du kommst nicht, weißt du, bei mir in Prüfung zu sein. Es heißt, ich wollte Vater sein. Und darum sage ich, es ist nicht Show-off.
Ja.
Ja, folg deiner Liebe und du musst Prioritäten haben. Wenn du lebst ohne Prioritäten, dann dein Leben hat keinen Wert.
Ja, das stimmt.
Ganz einfach.
Und hat dir die Bühne, das Publikum, hat dir das gefehlt? Weil du so einen, ja, einen großen Cut gemacht hast. Und du sagst so, fertig, jetzt. Und jetzt, ab jetzt bin ich...
Habe ich aufgehört zu üben, habe ich aufgehört zu das, ist alles.
Ja. Und fehlte dir
keine
das?
Kleine Fenster und nicht wie meine Kollegin war so 15 Jahre Abschiedstournee gemacht.
Das machen ja viele.
Ja. Nein, ich habe einmal eine Abschiedstournee, wenn sie wollte, heute war ein Ausverkauf, machen wir noch eine Vorstellung. Gesagt, nein, das war ein Abschied, ich habe goodbye gesagt.
Aber fehlte dir das?
Verzeihen?
Fehlte dir dann?
Selbstverständlich, ich bin nie... Jahre nicht zum Theater gegangen.
Oh, mm-hmm.
Ich konnte nicht. Mm. Weil ich habe gesehen, etwa die gut, die sagt, oh, das konnte ich auch auf der Bühne sein, weißt du, und wenn es schlecht ist, ich sage, um Gottes Willen, weißt du, sowas möchte ich nicht sehen. Weil aber ich habe gegeben, eine Bühne ist immer da. Ich habe unterrichtet im Markt, ich habe mein Wissen gegeben. Ich bin mit 88, gebe ich noch immer Seminare für Körpersprache. Weißt du, und du hast ein Wissen und du merkst, dass du bist ein Licht, du ein Lichtschalter, dass du plötzlich den Leuten sehen Sachen, die sie vorher nicht gesehen haben. Ich gebe keine Ratschläge. Ich mache Licht. Du musst wählen. Du musst wissen, was du, wie du das machst und so weiter.
Und hast du das dann auf deine Kinder...
Ich hoffe.
Übertragen, also dieses du machst
ich
Licht.
Ich bin ein lebendes Beispiel, aber nicht ein Zwang. Das ist ein Unterschied.
Und wie bist du, weil du hast das am Anfang so schön beschrieben, dass dein, dass du deine Seele nach außen gebracht hast, also im Schauspiel und in der Pantomime. Wie bist du dann mit deiner Seele umgegangen, als du von der Bühne runtergegangen bist?
Schwer. Ich wusste, umhüllt mit meinem Manager und Assistentin, niemand konnte in meine Garderobe kommen. Ich musste runterkommen. Ich war so verletzlich, dass jeder scharfe Ton war irritierend und verletzend. Das ist schwer zu erklären. Weil auf der Bühne, das war eine Transformation, das war nicht ich.
Aber wieso? Das warst du auch.
Was?
Warst du das nicht auch?
Ob ich...
Warst du das nicht auch?
Ich war das auch, ja, das ist klar.
Ja.
Aber wenn du wechselst von einer Figur zur anderen in eine Bruchsekunde, ich war allein auf der Bühne und ich habe 12 Figuren einmal, der ganze Orchester, der ganze Prozess, der ganze ist egal. Aber die Sensibilität ist sehr hoch.
Ja.
Und darum ich sage, ich musste langsam zurückkommen, bis ich konnte dann Leute gehen oder danach zum Essen, ruhig, weil man hat mich eingeladen und plötzlich, der war zu laut. Mhm. Ich konnte dort nicht sitzen, ich musste weggehen. Ich sagte, tut mir leid. Das war alles sehr verletzlich, sehr, sehr sensibel.
Ja, naja, du bist ja...
Die Poren müssen zumachen wieder,
ja, dann,
sozusagen.
Also ich würde das jetzt nennen, dein Energiefeld wieder zu schließen.
Richtig.
Aber sag mir doch nochmal, wie du dann mit dir umgegangen bist, als du die Bühne ganz verlassen hast. Jetzt nicht an einem Abend, an dem du aufgetreten bist, sondern als du die Bühne ganz verlassen hast.
Ja.
Wo ging dein Ausdruck, deine Transformation?
An der Familie.
Okay.
Dafür war ich da. Für die Familie.
Ja.
Das war ein neues Leben.
Was war das Tollste?
Was?
Was war das Tollste daran?
Es gibt keine Tollste.
Okay.
Das ist genau hier. Es gibt keine Tollste. Es gibt eine Kette. Eine Kette von schönen Sachen. Und eine Kette der Sachen, die muss man korrigiert werden.
Ah.
Also wach sein. Ich gebe dir ein Beispiel.
Ja.
Wenn du beobachtest die Kinder, wie sie... Sie haben Kostüme, sie haben Masken, sie haben alle mögliche, um ihre Fantasie groß zu machen. Wir haben, wie sagt man, Papierfelder gemacht und verschiedene andere Sachen. Wir haben die Möglichkeit gegeben. Ja, keine Zwang. Und wir haben oft eine Au-pair, wir haben immer Kindergärtnerin und so weiter, Au-pair. Ich sage, frag nicht die Kinder, willst du malen? Sie waren ein Nimm ein großes Papier auf dem Boden, fang an zu malen. Sie werden neugierig und sie kommen automatisch. Jetzt, der Kleinste hat ein Problem. Er wollte spielen mit das, was die großen Brüder haben. Aber er hat nicht anzubieten. Sie wollen nicht seine Spieler. Ich habe gesagt, und ich sage, er ist in einer schlechten Position. Was mache ich? In der nächsten Geburtstag, ich habe ihm gekauft, das, was der große Brüder wollen. Und wenn sie wollten damit spielen, dann durfte er auch mit ihrer spielen.
Sehr gut.
Nein, das ist in der Beobachtung zu werden. Früher, die Kinder haben, wir kaufen an der Geburtstag von Papa, man kauft mir ein Hemd, man kauft mir eine Krawatte. Sag, Chaya, das ist nicht richtig. Kauf mir eine
Achterbahn, ein Spiel.
Ein Spiel. Dann ist das wert wie die Kinder. Sie haben mir wenn sie wollen damit spielen, sie müssen mich fragen, das war meine. Es ist ein Austausch.
Ja, okay.
Weißt du nicht, dass jemand in eine niedrige Situation ist oder schwache Situation, dass er nicht etwas anzubieten hat. Okay. Ermöglich ihm, dass er hat auch etwas anzubieten. Also das kommt durch Beobachten, wie das ist, ihr das Spielfeld.
Es ist ein Austausch.
Ja, aber das komme ich durch der Beobachtung, durch Mitleben. Und nicht, dass ich habe das irgendwo, ich bin klug und ich habe kluge Lösung. Ich habe gefunden die Lösung.
Ja. Aber weil du auch offen und achtsam warst.
Offen. Und immer nie vorgeschrieben, die Kinder wie ihre Leben soll, außer Leidenschaft.
Okay.
Lieb das, was du machst.
Und sind die alle dann so durch die Schule durch? Weil es hätte ja auch einer dann auf halber Strecke sagen können, nö, also Schule finde ich ab der 8. Klasse doof.
Es war mir nicht wichtig, dass die Schüler, dass sie gute Noten bringen.
Nee, das glaube ich.
Sag, bleib gut in der Mitte.
Okay.
Aber genieße es.
Okay. Und das hat geklappt?
Wir waren alle in einer Schule, die wir sehr geliebt haben.
Oh, wow.
Es war eine internationale Schule mit tollen Kindern, tollen Aktivitäten, tollen Lehrern. Viel auch Sportmöglichkeiten im Sinne von Bewegung, große Spielplätze. Sehr fördernd, auch einen guten Schuldirektor. Also es war, unsere Eltern haben uns auch gefragt, das ist ja so 13, 14, also alt genug, wo sie gesagt haben, schau, so viel kostet eure Schule. Mhm. Die ist richtig teuer.
Ja.
Wollt ihr weiterhin in dieser Schule bleiben? Mhm. Oder wollt ihr diese Summe X ausbezahlt haben?
Ah, und ihr geht zu der österreichischen Schule. Schule. Ich muss nicht zahlen. Mhm.
Du kannst mit diesem Geld kaufen, was du willst. Oder du kannst auch aufhören. Oder willst du in der Schule bleiben? Alle vier haben gesagt, wollen in der Schule bleiben. Mhm. Und ob wir jetzt gut waren oder nicht, es war auch nicht so eine... Meine Eltern haben da auch viel beigewirkt. Zum Beispiel, ich bin noch Legastheniker. Mhm. Und natürlich, wenn ich etwas präsentiere, verbal, immer top. Wenn ich es geschrieben bringen muss, natürlich schlecht. Mhm. Nur das Schulsystem damals war aufgebaut auf Grammatur, Rechtschreibung. Jemand, der besser präsentiert, als er schreibt, ist ein schlechterer Schüler als jemand, der besser schreibt, als er präsentiert. Mhm. Und immer natürlich mit dem roten Stift bekommst du deine Arbeit zurück und hast einfach, es nur voller Rot. Ja. Und er hat gesagt, wie motivierend ist das für Kinder? Mhm. Was wollt ihr, dass er den Stoff versteht, dass er es einen anderen erklären kann, dass er damit arbeiten kann? Oder muss er es nur auf Papierform bringen? Mhm. Weil das Gefühl, das ihr unseren Kindern gibt, mit diesen großen roten, wo alle das andere sehen, ist nicht motivierend.
Ja.
Und sie haben eingeführt, dass man nicht mehr mit Rot die Korrekturen machen darf. Dass man mit den Kindern danach redet, dass man erklärt, wo die Fehler vielleicht lagen und auch gleich bewichtet, ob jemand was versteht oder ob jemand es kopiert und aufschreibt.
Ah, schön.
Und auch da waren einfach Sachen, wo wir Glück hatten, wo wir nicht dieses klassische Schulsystem hatten, sondern es hat uns Spaß gemacht, neue Sachen zu lernen. Mhm. Und wir wurden belohnt dafür, wenn wir etwas gut verstehen. Und, und darum war Schule immer, wie gesagt, es war auch nicht dieses Streber sein und ich muss immer, bei uns war die höchste Note ein Siebener, eine Sieben bekommen. Mhm. Aber wenn es in gewissen Themen bin ich sehr stark, da gute Noten erziele und in anderen nicht so gut, ist es auch okay. Man muss nicht in allen perfekt sein.
Schön.
Aber auch da gesagt, hey, okay, ja, du bist nicht in dem und dem gut. Mathematik liegt dir nicht. Aber in Kunst bist du gut. Mhm. In dem bist du gut. Dann schau, dass du mehr da machst.
Okay, ja. Okay.
Verschwende deine Zeit nicht in Mathematik. Weil da sitzt du 10 Stunden lang und wirst vielleicht ein bisschen besser.
Ja.
Die 10 Stunden in Kunst wirst du vielleicht großartig.
Ja, okay. Das ist echt ergriffen. Also ich fürchte, dass hier unsere Zeit schon so ein bisschen abläuft. Ich habe nur halb auf die Uhr geschaut. Also, was würdet ihr denn heute, also gerne ihr beide, weil es gibt so viele, die das jetzt hören und es gibt so viele, die sich schwer tun oder die nicht genau wissen, wie sie es machen sollen. Seht ihr ja, wisst ihr von allen, die ihr auch um euch herum habt. Es gibt so viele Fragen. Was ist das Wichtigste, was du denen mitgibst? Also aus deinem Leben, aus deiner Erfahrung, was ist das Wichtigste?
Folge dein Herz. Okay. Und dein Gefühl.
Mhm. Mhm.
Genau, ich glaube, für die, die noch nicht wissen, wo ihre Leidenschaft liegt, sondern mal schauen, was fällt mir leicht, wo andere vielleicht sagen, oh, das fällt mir nicht so leicht.
Mhm.
Oft hat man eine Begabung, die einem nicht bewusst ist.
Mhm.
Und vielleicht einmal zu achten und zu schauen, hey, gibt es Sachen, egal was es ist, wo ich einfach aus Natur aus besser bin oder es fällt mir leicht und probiere diese Stärken auszubauen und dann schauen, welche Richtung es dich nehmen kann.
Mhm. Schön. Schön, jetzt vielleicht ein bisschen österreichisch, wo es dich nehmen kann.
Where can take you. Ich glaube, ich habe es nämlich aus dem Englischen. Where can take you.
Ja,
genau. See where can take you. Aber schau, wo es dich nehmen kann.
Total schön, ja. Als letztes noch, Sami, magst du noch was zu dem Tisch sagen? Weil wir sitzen an einem ganz historischen Tisch, weil ich gesagt habe, ich müsste mit den Mikros brauche ich so ein bisschen höheren Tisch. Magst du dazu noch 3 Sätze sagen zu dem Tisch, an dem wir sitzen.
Wie besonders der Tisch ist, an dem wir gerade sitzen.
Genau, also der macht auch ein bisschen Geräusche. Ich weiß nicht, was wir davon noch weghalten können.
Ich bin sehr gebunden auch zu Sachen.
Ja.
Weil ich finde, Sachen haben ihre eigene Leben und eigene auch Beziehung.
Mhm.
Der Tisch muss auch eine Beziehung zu mir sein.
Mhm.
Weil seit dass ich geboren, das war der Tisch, dass die ganze Familie rund um diesen Tisch gelebt hat.
Mhm.
Hier haben wir gefeiert, hier habe ich meine Schulaufgaben gemacht, ich habe gegessen. Mhm. Also die letzte Stunde von meinem Vater war um diesen Tisch.
Mhm.
Also das ist sehr viel Gefühle, das in diesem Holz drin sind.
Mhm.
Ja, und selbstverständlich, es bedeutet mir sehr viel.
Mhm. Schön. Also was für eine Ehre, dass ich hier mit euch sitzen darf. Und dann gebe ich noch einen Satz zum Ende, weil Sami sagte, herzlich willkommen in unserer Lockenfamilie, oder wie hast du es genannt?
Ja, genau. Weil du bist lockig und ich habe gesagt, es ist nicht immer so, wie du siehst, der Nuriel und so weiter. Alle sind lockig bei uns.
Wundervoll, also ich fühle mich sehr zu Hause. Vielen, vielen Dank. Danke für eure wundervolle Zeit.
Danke sehr.
Das war All of Me von heute. Danke, dass du dabei bist. Ich hoffe, wir konnten dich inspirieren und du hast etwas für dich rausgenommen, was dein All of Me reicher und vollständiger macht. Lass uns in Kontakt bleiben. Schreib mir gerne auf Insta, Facebook oder LinkedIn, um von heute an und in Zukunft ein wundervolles All of Us zu leben. Und ganz zum Schluss, lass mir gerne auf den entsprechenden Kanälen Likes da, dann wächst All of Me und kommt zur vollen Blüte. Das wünsche ich mir.